Ja, ich weiß, welches er wurde.
Aufnahme läuft. Ich? Aha. Okay. Okay. Hallo.
Hi.
So, wir sind heute im Epheser 6.
Yippie.
So, am Ende. Und wir werden Epheser heute schließen. Also, das heißt, nächste Woche fangen wir mit einem anderen Brief oder Buch an. Mal gucken. So, ich weiß noch nicht, Gott hat mir noch nicht gezeigt, was als nächstes dran ist. So. Heute geht es um geistlichen Kampf. So. Und geistliche Kämpfe hat jeder Christ, also jeder, der mit Jesus unterwegs ist, so, ist in geistlichen Kämpfen. So. Und es ist super wichtig, dass man Bescheid weiß, dass sowas gibt, wie sowas aussieht und wer daran schuld ist. So. Von daher, mein Thema heute ist, das Leben mit Jesus ist kein Spiel. So, und wenn du dir Religion anguckst und auch das moderne Christentum, dann haben sich die Leute, die mit Jesus jetzt unterwegs sind, die haben sich vom Glaubensleben her so echt gewandelt. So, heute ist Christentum ein Brettspiel geworden, ein Spieleclub. So, Christsein dient dazu, dass es dir gut geht, dass du alles an leiblichem Wohl hast, so, dass du Frieden hast in deiner Seele durch Jesus, so, dass du erfolgreich bist im Job, dass du gesund bist, so, und so weiter. So, das ist momentan das Moderne. So, es ist halt sehr ich-bezogenes Leben, so, und das, man nimmt die Rettung von Jesus gerne an, aber man möchte Jesus nicht folgen. So. Das ist aber überhaupt nicht das, was Jesus gelebt hat, was seine Jünger gelebt haben oder was die Bibel uns sagt, was Gott durch sein Wort hier sagt. So. Es gab eine Zeit vor heute so von Christen, die in Gottes Wort gelebt haben, das mit Absicht, weißt du, das Leben mit Jesus ganz bewusst gelebt haben. So. Und solche Leute, da kann man heute tausende von Büchern kaufen, so was wie Tozer oder Spurgeon oder andere ganz berühmte Prediger, die einfach ganz viel erreicht und bewirkt haben. So in der Zeit, als die Leute gelebt haben, da hat man geglaubt, dass, also Tozer hat mal gesagt, so ein, das Leben als Christ ist ein Kampf. Du bist Soldat und eingesetzt in die Kampftruppe Gottes. Es gibt nur gut oder böse. Es gibt kein mittendrin. Selbst Jesus hat gesagt in seinem Wort, so, du kannst da nur einen Herrn haben. Entweder mich oder die Welt. Und die Welt, sagt die Bibel, gehört zu Satans Reich. So, da hat er die Kontrolle und die Macht und da hält er seine Finger rein. So, und wenn du dich für Jesus entschieden hast, so dann, ja, hast du dich auf die gute Seite, auf die weise Seite gestellt und hast gesagt, okay, dann ist Gott jetzt mein Kriegsherr und dann führt er mich in den Krieg. So, und ich kämpfe auf der Seite. Also es gibt laut Bibel nur die zwei Bereiche, nur schwarz und weiß. Das ist wirklich so. Aber heute hat sich so die Art, wie man das auslegt, halt verändert. So, und es gibt mittendrin. Du hast dich zwar für Gott entschieden, aber du lebst beide Seiten aus. So. Gott sagt zu den Leuten in Offenbarung, müsst ihr nicht aufschlagen, so, da schickt er seine Rundbriefe als erstes zu den Leuten und spricht hier zu Johannes über die Zukunft. Ich lese das mal vor. So, das ist die Gemeinde, wie sie sein wird in der heutigen Zeit, weil Jesus kommt jetzt bald wieder. So, und zwar steht da: Und dem Engel der Gemeinden von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Kennt ihr das? Also entweder trinkst du dein Wasser heiß oder richtig schön kalt. Aber eine laue, warme Pfütze oder ein Bier, weißt du, so ein warmes Bier und ein warmes Wasser schmeckt genauso eklig. So, und die Gemeinde damals hat ein geteiltes Herz zu Gott. So, auf der einen Seite waren sie heiß, so, weil sie an Gott geglaubt haben, ihm gefolgt haben und haben gesagt, dein Leben nehme ich an, weil Jesus ist gestorben und ich nehme das neue Leben an für mich. So. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, oh, ich will dir nicht nachfolgen, weil ich bin mein eigener Herr. So, und ich will rumspielen in der Welt. Also mir ist es egal eigentlich, was du für einen Willen hast für mich. Ich will dir nicht dienen, ich will dir nicht gehorchen, ich möchte weiter ich sein und nicht verändert werden. Deswegen waren sie kalt Gott gegenüber. So, und heiß und kalt zusammen ist lau. Und Gott denkt darüber, ich werde euch ausspeien, ihr seid eklig. So, und das ist wie, wenn du eine Ehe führst oder eine Beziehung mit jemandem, so, und auf der einen Seite lebst du mit jemandem zusammen und hast doch vielleicht geheiratet oder so, ne? So, aber auf der anderen Seite liebst du denjenigen nicht und sagst so, du bist mir scheißegal, so. So, und das ist eine schlechte Ehe, so, und es ist keine Beziehung, weißt du, und dein Partner wird darüber denken, so, das ist einfach eklig, mein Leben gerade. So ist es nicht erfüllt und so macht es keinen Sinn. Deshalb bin ich keine Ehe eingegangen. Ich will geliebt werden und ich möchte jemanden haben, den ich lieben kann. Und Gott geht's genauso. Vers 17, also ich lese weiter. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Also ich lese in Offenbarung weiter. Und du erkennst nicht, dass du elend und ärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Er sagt zu ihnen, ihr schöpft euch, euer Blick, euer Lebenssinn ist damit erfüllt, auf der Erde reich zu sein und leiblich, damit es euch gut geht, dass ihr mehr und mehr Spielzeuge und mehr an materiellen Zeug habt. So, ihr wollt hier auf der Erde alles haben? Okay, aber dann werdet ihr im Himmel nicht haben. So, sammelt euch Schätze im Himmel. Kommt zu mir, weil ich habe Gold, das ist geläutert, das ist rein und das bleibt auch im Himmel für euch. So, sammelt euch Schätze bei mir. Und er sagt, zieht euch weiß an. Guckt euch an. Dadurch, dass ihr mir nicht nachfolgt und nicht meine Kraft empfangen wollt, so, fallt ihr immer wieder in Sünde und macht euch dreckig. So, guckt, wie ihr aussieht. So, kommt zu mir und ich gebe euch weiße Kleider. Zieht euch mit mir an, mit Jesus. So. Und eure Augen sind krank geworden, weil sie nicht mehr das Licht und mich sehen, sondern ja in der Dunkelheit festhängen. Kommt zu mir und ich werde eure Augen heilen, dann könnt ihr wieder sehen. Also Jesus sagt hier nicht, ihr habt so einen Lebenswandel und ihr seid halbherzig, deswegen seid ihr mir scheißegal, sondern er sagt hier, ihr habt einen schlechten Lebenswandel, sondern ihr seid halbherzig, also kommt zu mir und ich werde das wieder ändern. Ich bringe das in Ordnung, weil ich werde euch nicht verlassen, ich bin mit euch. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, sagt Gott. So sei nun eifrig und tue Buße. Also Buße bedeutet, ist nicht nur, dass du sagst Entschuldigung, sondern das Wort Buße bedeutet so viel wie, du gehst hin, du erkennst, du hast einen Fehler gemacht, ne, oder bist auf dem falschen Weg, so, und drehst dich um und nimmst einen neuen Weg, den richtigen Weg. Buße ist was Praktisches. Es ist auf der einen Seite dieses Erkennen, ich habe was falsch gemacht, das laut sagen, so, und dann einen anderen Weg gehen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, verspricht Jesus. Und Jesus kann nicht lügen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinen Vätern auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist das, was Jesus vor 2000 Jahren prophezeit hat über die christliche Gemeinde, wie sie sein wird in der Zeit, bevor er kommt. Und wenn du heute so die christliche Gemeinde dir anguckst, dann ist das die Lehre, die sie haben, das Herz. Halbherzig Gott gegenüber. Zwar die Errettung annehmen wollen, aber nicht begeistert für Gott sein. So, weißt du, das Leben als Christ ist kein Spiel, sondern Gott sagt, es ist gefährlich und es ist ein Kampf. Und es ist ernst. So, Tosa hat gesagt, damals hat man Schwarz und Weiß getrennt. Gut und Böse. Damals hat man, oder im God is What, so wie es da steht, damals hat man Jesus versucht, Jesus im Blick zu haben, so ihm nachzufolgen. Damals hat man gefragt, was willst du, Herr? So, weißt du, und damals hat man auf die Zukunft gesehen, auf das, was noch kommt. Damals war man in der Welt nicht zu Hause, egal wie schön die Wohnung war oder der Ort, wo man gelebt hat, sondern sein Heim war da, wo Jesus gerade baut. So, der baut für uns ein Haus. So, was sind damals, so hat man sich gefreut, endlich nach Hause zu kommen. Heute guckt man, wo kann ich hier mein Häuser bauen und ist glücklich hier. Man ist hier in der Welt zu Hause. So, damals, als die Leute nach Gottes Wort ernst genommen haben, Gott, so hat Hose gemeint, so hey, so damals unsere Väter, die haben geglaubt, so dass sie in einem Kampf sind und Soldaten sind. Das Leben als Christ bis zu dem Zeitpunkt, wo man endlich bei Gott ist, war ein Schlachtfeld und war ein Krieg. Damals hat man sich aus Schlussfolgerung auf dem Himmel gesehnt, weil das war diese Hoffnung auf Frieden, ewiger Frieden, kein Krieg mehr, kein Kampf. So, heute ist man nicht mehr im Krieg, heute spielt man und genießt die Welt. So, und ja, man verliert den Blick auf die Zukunft, auf den Himmel, auf unsere Heimat, so, auf den Ort, wo Gott wirklich uns Gesundheit und Frieden geben wird und Reichtum. So, weißt du, unsere Freude findest du nicht hier, selbst wenn du noch so ein starker Christ bist. Deine Freude und deine Zuversicht, die kommt noch. Und zwar dann, wenn du bei Gott bist. Das ist was, worauf man sich freuen soll. Also fühle deinen Blick nicht, sondern hab einen richtigen. So, Jesus hat gesagt, heb deine Augen auf zum Himmel, in der Zeit, wo du hier lebst, und nicht runter auf die Welt. So, weil dann wirst du Kraft gewinnen. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. So, du kannst entweder in deiner Kraft leben, in deiner Kraft Probleme bewältigen, in deiner Kraft arbeiten gehen, in deiner Kraft Beziehungen führen, in deiner Kraft besser werden oder Menschen helfen. In deiner Kraft kannst du alles machen, ne? Der Mensch kann eine Menge machen. Guck dir mal an die Geschichte oder guck einfach aus dem Fenster, so was Menschen mit menschlicher Kraft erbauen und erschaffen haben oder gedacht haben und zusammengeführt. Das ist gewaltig. Also Gott hat den Menschen schon sehr mächtig gemacht, so, und fähig gemacht, so auch das, was man träumt, zu realisieren. Aber, wie Frank gerade sagt, Gott hat viel mehr Macht. So, und wenn du übernatürlich hier leben möchtest und wenn du wirklich was erleben willst, so, wenn du Wunder sehen willst in deinem Leben, dann sagt Gott, seid stark im Herrn. Das heißt, Gott möchte dir seine Stärke geben fürs Leben und für den Weg und den Kampf, den du hast. So. Und in der Macht seiner Stärke. So. Es gibt für uns Menschen einen Ort, wo wir übernatürlich mehr Macht und Stärke haben können. Und das ist bei Gott. Also, wenn du ein Leben führst, das sagt Gott, ich möchte, dass du mich anführst, so dann wird Gott auch die Dinge bewegen. Und ich habe viele wunderschöne erlebt. Aber du kannst auch ein Leben führen und errettet sein und mit Jesus unterwegs sein und ich kann Gott total am Arsch vorbeigehen. So, dann wirst du nur deine Stärke und deine Überlegung haben oder beziehungsweise die Gedanken und Hilfen, die Freunde oder Leute, die Bücher geschrieben haben oder gedacht haben, geben, weißt du? Aber über die menschliche Fähigkeit wird es nie hinausgehen. So. Und von daher, wie wir das letzte Mal schon gesehen haben in Epheser, du kannst entweder dich mit Jesus anziehen, so dass Gott Jesus sieht und du auch in seiner Kraft und seiner Schönheit und in seinem Licht umhergehst, oder du kannst in deinem Pyjama weiter dein Leben führen. So. Und dich ausruhen. Ich habe heute mal was vorbereitet, einfach nur, damit man so ein Bild dafür kriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es klappt. Also, du selber, wenn du ein Leben führst, das nicht Jesus hingegeben ist, erkennt man jetzt nicht so gut, aber weißt du, dann bist du ein normaler Mensch. So in deiner Wohlfühlklamotten. Okay? Und du kannst dein ganzes Leben verpennen. Du kannst deine Füße hochlegen, du kannst den ganzen Tag mit Fernsehen oder Computerspielen oder sonst was wegschmeißen, die ganze Zeit, die du hast, und du wirst abends nur so ein Brain kriegen. Kennst du das, wenn du den ganzen Tag vom Fernseher sitzt, irgendwann nach ein paar Stunden, da sitzt du nur noch davor mit offenem Mund, glasigen Augen und hast so eine Welle in dir, so. Und irgendwie ist dein Hirn wie bei der Mikrowelle zum Mousse geworden. Manche Menschen leben ihr ganzes Leben nur so. Aber du kannst doch was bewirken, du kannst was erreichen. Du kannst was erleben. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine große Schlacht, wie Gott sagt. Zwischen Gut und zwischen Böse. Und die Bösen, die sind wirklich ausgerüstet. Mit der modernsten und der stärksten Technik, die es nur so gibt. Voll bekleidet mit ihrer Rüstung, und mit ihren starken Waffen und ihren guten Taktik, weil sie sich Zeit nehmen, um zu gucken, wie kann ich meinen Feind zerstören. Und dann stellen wir vor, die andere Gruppe, die steht da im Pyjama. Du kannst noch so viel Glauben und Elan und Eifer haben und auf diesen Feind zustürmen, aber du wirst einfach niedergemetzelt. Du bist noch nicht mal in der Nähe vom Feind und bist schon tot. Stell mal vor, wer möchte schon im Schützenkram sitzen mit normaler Kleidung? Weißt du, Gott sagt, vergiss nicht, du bist ein Soldat und ich habe dir eine Rüstung gegeben und ich habe dir Waffen gegeben. Und wenn du die nicht einsetzt, dann bist du einfach nur dumm, weil du niedergemetzelt wirst. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und zum Teufel: Der Teufel ist nicht allmächtig, nicht allgegenwärtig. Der Teufel kann nicht deine Gedanken lesen. Der Teufel ist ein Engelswesen, sagt die Bibel. Es ist ein ganz normaler Engel, ein Geschöpf Gottes. Früher war der mächtigste Engel von allen und hatte das Sagen über die Engel, ne, um die in Ordnung zu halten. So wie heute vielleicht der Papst bei den Katholiken, was weiß ich. Also so ein Typ, der halt sagt, wo es lang geht. Aber er war nicht der Chef war Gott. Aber Satan wollte sein wie Gott und hat die Engel verführt. Weil auch Satan hat einen freien Willen bekommen. Alle Engel haben einen freien Willen. Das sind keine Marionetten Gottes, wo Gott sagt, mach das und so werden sie dorthin gesteuert wie ein Roboter. Und ein Drittel aller Engel von Gottes Geschöpfen haben sich gegen Gott gewandt und haben sich Satan zugewandt. Und Gott ist Gott und macht Schnips und alle Engel alle und Satan mit sind weg auf der Erde. Deswegen heißen sie gefallene Engel, weil sie vom Himmel runtergefallen sind. Weißt du? Man kann sie auch Dämonen nennen, oder die Diener Satans. Und Satan bedeutet, hab's vergessen, der Verführer, das Wort. Und Satan hat eine Menge Namen bekommen. Und weißt du, er ist der Vater der Lüge. Er ist ein Verblender, der Zerstörer allen Gutes. Er ist derjenige, der all das hasst, was Gott liebt. Gott liebt den Menschen, deswegen hasst Satan die Menschen. Und selbst, weißt du, Satan kommt nicht mit Hörnern und seinem Schwanz und seiner Stecknadel im roten Pferdehufen angetappelt, aus seiner Hölle, wo er gerade der Boss ist und ab und zu mal ein paar Dämonen hochschickt. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, das ist aber nicht Realität. Die Realität ist, Satan kommt, wenn er mal zu einem Menschen kommt, meistens schickt er halt die gefallenen Engel, die Dämonen. Wenn Satan aber persönlich kommt, dann kommt er als Engel des Lichts, sagt die Bibel. Das heißt, er kommt als Wolf im Schafspelz. Er kommt so, dass du ihn siehst und denkst, du bist in der Gegenwart Gottes. Er kommt verführerisch und blenderisch. Du Du wirst ihn niemals als böse erkennen. Aber Satan braucht sich gar nicht groß zu zeigen bei den Menschen. Weil Satans größter Trick, habe ich mal gehört, Satans größter Trick ist, also habe ich nicht von Gläubigen gehört, sondern von irgendeinem Philosophen oder so, aber Satans größter Trick ist, dass die Menschen glauben, dass es ihn nicht gibt. Seine größte Lüge. Weil Satan braucht ja dich nicht zum Satanisten zu machen, damit du ihm folgst. Wenn du ein Leben ohne Gott führst, dann bist du schon auf seiner Seite. Du musst gar nicht anfangen mit komischen Ritualen oder mit dunklen Mächten rumspielen oder so. Du brauchst einfach nur dein Leben leben ohne Gott. Dabei dann wirst du sterben und im Endeffekt in der Hölle sein. Und noch kurz dazu, und dann bin ich das Thema Satan durch. Satan ist nicht der Chef in der Hölle, sondern die Hölle wird der Platz sein, wo er später gerichtet wird. Es wird sein Gefängnis sein. Und da werden auch alle gefallenen Engel sein. Gerichtet ist halt ein Knast. Und halt die Menschen, die gesagt haben, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, die werden auch an dem Ort sein. Bei einer Ewigkeit kannst du entweder da wohnen, wo Gott ist, der Himmel, oder halt da, wo Gott nicht ist, die Hölle. Satan hat viel Macht, aber nicht genug, um Menschen aus Gottes Hände zu lesen, zu nehmen. Wir lesen es in Hiob. Ist so ein Typ, hat ein Riesenherz für Gott umgeteilt, hat auch echt viel Besitz und eine Frau und Kinder und bla. Und Satan kommt halt zu Gott hoch in den Himmel und muss mit Gott halt um Erlaubnis bitten, dass er diese Person verführen darf. Und haben so eine kleine Wette laufen. Und Gott sagt halt du wirst Hiob nicht von mir abwenden. Selbst wenn ich alles von ihm nehmen würde, würde das nicht passieren. Und Satan sagt ich würde das gern. Aber Gott sagt, okay, du darfst alle deine Mittel, die du hast, einsetzen, aber du darfst sie nicht töten. Und Satan ist echt fleißig und Hiob geht's echt dreckig. Hat alles verloren, sogar seine Familie, sogar seine Freunde. Sitzt da in Asche mit Geschwüren und alles und kratzt sich mit Tonscheiben den Eiter runter. Ist voller Schmerzen. Und er ringt mit Gott natürlich, weil es ist eine harte Zeit für ihn, aber er verlässt ihn nicht. Uns soll die Geschichte zeigen, zum einen dass Gott immer noch die Macht hat über Satan. Ich kenne viele Christen, ich bin kaum zum Glauben gekommen, da kamen schon solche Christen auf mich zugerannt. Das sind die christlichen Geisterjäger.
Ghostbusters!
Die ziehen so los mit ihrem Weihwasser oder mit ihren Gebeten und ihrem Lobpreisgitarre. Die sind sogar in eine Diskothek gegangen. Da ist es viel zu laut eigentlich, um eine Gitarre zu hören oder jemanden reden, aber die sind da wirklich in der Diskothek und standen da mit ihrer Gitarre.
Lobe den Herrn, meine Seele!
In einem Kreis, weißt du? Ich weiß nicht warum. Und ziehen überall hin, die suchen richtig die Dämonen, um die auszutreiben. Und für die ist auch alles Dämonen. Da müsst ihr aufpassen. Es gibt eine Lehre, auch unter Christen, dass zum Beispiel, wenn du krank bist, dann ist es ein Dämon der Krankheit. Ein Dämon macht dich krank. Wenn du rauchst, dann ist es der Dämon des Nikotins. Der muss ausgetrieben werden. Wenn du mit Unzucht zu tun hast, und deine Hand sich immer wieder in eine Richtung bewegt, um ein Ziel zu erreichen, dann ist es halt der Dämon der Unzucht oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, ich habe das schon wieder getan, und dann kommt die Gemeinde oder die Leute und beten für den und treiben den Dämon aus, und dann kommt er nach Hause und sein Fleisch ist halt immer noch da, und hat immer noch diese Leidenschaft, und der fällt natürlich wieder auf die Schnauze, weil wir sind nur Menschen. Und macht sich wieder dreckig und muss dann wieder zur Gemeinde hin. Und die treiben wieder den Dämonen aus, weil er schon wieder besessen. Gott sagt, wenn du dich für Jesus entschieden hast und gesagt hast, hier ist mein Leben, ich nehme deins, dann hast du ein neues Leben und dann bist du der Tempel des Heiligen Geistes. Weil Gott wohnt dann um dir. Und Gott sagt, da wo ich wohne, da wohnt kein Dämon. Den lasse ich da nicht rein, weil da wo es Licht ist, da verdrängt es die Dunkelheit. Es ist unmöglich, dass Dunkelheit und Licht zusammen in einem Raum sind. Wenn das Licht da ist, muss es weichen. Keine Chance. Und deswegen es ist gefährlich, wenn man nicht bewusst ist, so, dass es Satan und Dämonen gibt. Weil die Bibel sagt uns heute wieder so, hey, das ist ein geistlicher Kampf hier. Vers 12. Denn unser Kampf, der richtet sich nicht gegen Fleisch oder Blut. Also nicht so, wie die Kirche oder die Religion es den Fehler gemacht haben, dass sie auf Menschenjagd gegangen sind. Du bist kein Katholik, dann wirst du umgebracht. So, und du bist kein Jude, dann musst du geschlachtet werden. So, und du bist kein das oder jenes. So, und Gott sagt, hab keinen Hass auf Menschen und bekämpfe nicht Menschen, nur weil sie fies oder dumm sind oder nicht zu Gott kommen wollen. So, du brauchst keinen Menschen überreden, dass er Christ wird. Wenn er nicht will, dann ist es seine Entscheidung, dann lass ihn. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gott sagt, unser Feind ist nicht mit Augen oder mit Händen oder mit irgendeinem anderen Organ, das wir haben, zu sehen oder zu fühlen oder zu hören oder zu schmecken. So, du siehst das hier und du denkst, das ist die Realität. Gott sagt uns, hey, seid nicht dumm, weil die Realität sieht ganz anders aus, als wir Menschen das wahrnehmen. Die Realität ist, dass überall hier dunkle Mächte unterwegs sind und auch gute Mächte. Die Realität ist, dass es einen Kampf die ganze Zeit gibt, eine Schlacht, so seit am Beginn der Zeit. Und seit Jesus gestorben ist, noch umso mehr. Weil jetzt ist endlich die Chance, dass du auf den Himmel kommst und errettet bist. So, die Mächte kämpfen um die Seelen, die nicht errettet sind, und auch um die Seelen, die errettet sind, damit sie wieder abfallen von Gott. So, ich weiß, es hört sich ein bisschen Science-Fiction-mäßig an, aber ich glaube, dass das absolut Realität ist. Und ich weiß, dass es absolut Realität ist. Bevor ich Christ war, habe ich mich mit weißer und schwarzer Magie beschäftigt. So, und ich weiß, dass es Dämonen gibt. Ich weiß, dass es Satan gibt und ich weiß, dass es Gott gibt. So, ich glaube an Gott, also glaube ich auch an Satan. Aber Satan ist nicht diese Gegenpartei von Gott, wie bei Yin und Yang, weißt du? Gleich stark und die müssen immer miteinander kämpfen. So, die Bibel sagt, dadurch, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist, so dass wir leben können, ist der Feind schon besiegt. So, Jesus war 3 Tage in der Hölle und hat gepredigt. Den Sieg. So, der Feind, der noch kämpft gegen uns, so, der ist schon lang besiegt. Der ist schon gerichtet und der wartet nur noch halt auf die Verurteilung. Der war schon vor Gericht, hat schon seinen Zeitpunkt bekommen, wann er in den Knast muss und jetzt muss er halt warten, dass er rein kann. Ne? Der ist schon besiegt. Es gibt eigentlich keinen Feind mehr und doch ist der Kampf überall. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles, wo ihr ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Reicht das mal? Also, jetzt sagt uns Gott, was wir für eine Waffenrüstung bekommen haben. Also, was wir brauchen, um einfach, wenn du das willst, so in Gottes Stärke leben zu können. So, und auch nicht hin und her gewogen zu sein, sondern fest zu sein in Gott. So. Du hast einen Gürtel bekommen. Für deine Lenden. So, und weißt du, die Lenden ist ein sehr privater Bereich. So, und da hängen unsere intimsten Sachen dran, ne? So, das, was keiner so wirklich sehen sollte. Unbedingt, nicht jeder. So, weißt du, und das, Gott hat uns eine Wahrheit gegeben. So, und diese Wahrheit, was mit der sollst du dich bedecken? So, zieh das an, was Gott dir schenkt. So, du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus dir ein neues Leben gegeben hat, sondern du weißt, dass du in ihm zur vollen Fülle geworden bist. So, und das, was Scham bringt in deinem Leben, so, da, wo du deine Schwächen kennst, so, und die bedecke mit der Wahrheit Gottes. So, und sag dir, Jesus hat besiegt, so, und Jesus wird auch reinigen. So, machen wir das nächste Bild. also die Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gott hat uns einen Brustpanzer gegeben. In der Brust schlägt unser Herz. Und oft wird Satan auch kommen und in unser Herz sprechen und sagen, du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug für Gott. Du bist schwach, du bist ein Sünder, und du wirst das niemals überwinden. Aber denk dran, dass nicht mehr deine Gerechtigkeit zählt, weil wir Menschen sind nicht sehr gerecht auf Dauer, sondern dass du Jesus seine Gerechtigkeit hast. Und diese Gerechtigkeit, wenn Gott auf dich sieht, so sieht Jesus Gerechtigkeit. Deswegen, wenn solche Gedanken kommen wie ich bin es nicht wert, mit Jesus zusammen zu sein, dann denke dran, die Gerechtigkeit Gottes hält mich sauber. Machen wir das nächste Bild. Und die Füße bestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ein anderer wichtiger Aspekt, den Gott uns gegeben hat, unsere Füße. Mit der Bereitschaft, also beschult mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Friedens. Wenn du Jesus nachfolgst, dann führe ein Leben, das bereit ist, immer zu erzählen. Das bereit ist, immer Jesus zu zeigen, als Zeugnis. Auf jeden Schritt, den du gehst, lass Jesus mitgehen. Und pass auf, dass deine Verkündigung, wenn du durchs Leben gehst, weil jeder von uns hat eine Verkündigung, durch den Lebensstil, den man hat, durch die Art, wie man sich zeigt in der Öffentlichkeit, durch die Möbel, durch die Interessen und Hobbys, jeder hat eine Verkündigung. Sein Leben ist einfach ein Zeugnis für sich, was man denkt und ist. Wenn du durchs Leben gehst, dann lass die Menschen den Frieden sehen, den du bekommen hast und auf den du gehst. Lass das Zeugnis Jesus sein. Mach das nächste Bild. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Gott hat uns ein Schild gegeben und das ist unser Glaube. Als Jesus in der Wüste war, das erste Mal, Jesus wurde oft verführt von Satan, aber in der Wüste, kam Satan dreimal zu ihm und hat ihn verführt. Einmal hat er gesagt, weil Jesus war 40 Tage in der Wüste ohne Essen, der hatte natürlich einen ziemlichen Knast, und kam zu ihm und hat gesagt, hey, du bist doch Sohn Gottes, also du bist doch Gott, dann mach doch den Stein da zu Brot, dann hast du was zu essen. Aber Jesus war nicht da, um zu essen, Jesus hat gesagt als Antwort, hat mit Gottes Wort reagiert und hat gesagt, mein Brot ist nicht das Essen der Welt, sondern mein Brot, das was mich satt macht, ist das Wort Gottes. Jedes Wort, das von Gott kommt, davon bekomme ich wirklich meine Kraft und meine Stärke. Dann zum Zweiten hat Satan gesagt, schau dir, und hat ihm alle Reichtümer der Welt gezeigt und alle Mächte und alle großen Gebäude und Könige und was weiß ich, hat gesagt, hier, wenn du mich anbetest, dann soll dir das alles gehören und du sollst Chef sein hier auf der Welt. Alle werden sich vor dir niederknien. Jesus hat gesagt, du sollst nur Gott anbeten. Jesus brauchte diesen Reichtum nicht, weil Jesus ist Gott. Und ich meine, du musst halt dran denken, er ist zwar Gott, aber die Zeit, wo er hier als Mensch gelebt hat, da war er arm. Und er hatte mit dem gleichen Zeug zu kämpfen wie wir. Jetzt sitzt er auf dem Thron und alles wird ihn anbeten. Und aller Reichtum gehört ihm. Und dann kam Satan wieder, aber ist jetzt egal, was ich damit nur sagen wollte. Wenn Satan zu dir kommt, dann oft so, dass du denkst, dass Gott redet. Manchmal nimmt er auch Gottes Wort und benutzt das. Deswegen ist es wichtig, dass du in deinem Glauben fest bist, dass du Gott kennenlernst, so wie er ist. Dass du die Bibel liest und weißt, was Gott sagt und wie er tickt. Dass dein Glaube vor dir steht, und selbst wenn Lügen aufprallen und dich zerstören wollen, dass trotzdem dein Schild standhält. So. Und um einen starken Glauben zu haben, um Gottes Wort überhaupt zu verstehen, so damit das Sinn macht und nicht einfach nur Laber ist, so musst du halt ein Leben führen, das auf Gott ausgerichtet ist. Schau auf Gott und du wirst empfangen. Auch Glauben, sagt er. Jesus ist der, der unseren Glauben stärkt und baut. So. Nicht so gut. Vers 17. Und nehmt auch den Helm des Heils. Und das. Achso, nehmt auch den Helm des Heils. Nein. Weg da! Den Helm des Heils erst. So. Unser Kopf muss genauso beschützt werden. Unsere Gedanken, so unsere Wünsche, unsere Träume, alles, was sich hier abspielt, in dem Bereich. Wenn du schon Gedanken haben willst, so dann sag Gott nicht, dass du die 10 Gebote auswendig kannst oder das Vaterunser oder irgendwas, sondern das, was deine Gedanken wirklich beschützt, ist Jesus Christus. Deswegen verbring deine Zeit, nutz deine Zeit, die du hier hast, auch damit, mit Gott zusammen zu sein, über ihn nachzudenken, über das, was er in dein Herz gesprochen hat. Manchmal redet er nicht viel, aber wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann merkst du, dass es eigentlich gewaltig ist, was er in deinem Leben gerade macht. Schau auf das Heil, das du in Jesus Christus hast, das er dir geschenkt hat. Und bewahre deine Gedanken. Alles, was du dir anguckst, alles, was du hörst, selbst mit Leuten, mit denen du zusammen bist, deine Arbeitskollegen, deine Freunde und Bekannte, was weiß ich, jeder hat Einfluss auf dein Denken. Und alles, was du dir reinziehst, das bleibt in deinem Kopf und das verarbeitest du später nach. Selbst wenn du einen Fernseher nur den ganzen Tag anhast, die ganze Kürze bleibt in deinem Kopf. Und es wird dich verändern. Es wird vielleicht keinen körperlichen Einfluss haben auf dich, aber einen geistlichen, auf jeden Fall. Deswegen sagt Gott, pass auf, was du isst. Pass auf, was du dir antust. Willst du stark sein? Willst du frei sein? Willst du Macht haben und Stärke? Willst du, dass nicht mehr Angst beherrscht, sondern dass du Frieden hast in jedem Schritt, den du gehst? Dann versuch so viel Gutes zu nehmen, wie es nur geht. Vers 16. Blick. Vor allem aber den Hals 17. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wir haben ein Schwert bekommen, Gottes Wort. Und ich sag dir eins, Gottes Wort. Wo haben wir es denn? Ist doch klar. In der Bibel steht, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Egal in welche Richtung du schlägst, es tut seinen Zweck. Und es schneidet das Herz weich. Von daher, wenn du ein Soldat bist und selbst wenn du deine Rüstung trägst, wenn du einen Helm hast und einen Brustpanzer und Stiefel und ein Schild und, weißt du, so ein Glauben und du gehst da los, aber wenn du ein Krieger bist ohne Waffe, dann bist du kein Krieger. Hast du ein schönes Theaterstück, aber du kannst nicht kämpfen. Du kannst dich nur verteidigen. Aber Gott hat uns nicht nur zu Soldaten gemacht, die sich verteidigen sollen, wenn dich jemand schlägt, dann halt die andere Wange noch hin. Sondern Gott hat uns zu Soldaten gemacht. Gott hat uns eine Waffe gegeben, nicht nur zum Verteidigen und zum Abwehren, sondern auch zum Angreifen und zum Zerstören. Aber Gott sagt zu uns, gibt uns keine Waffe, wo er sagt, ich will Blut sehen. Ich will, dass ihr das Leibliche zerstört. Da ist ein Götzendienst. Verbrennt diesen Tempel, der Sünde. Sondern Gott hat uns eine geistliche Waffe gegeben. Eine Waffe, die für Augen unsichtbar ist, aber die mehr Macht hat als jede Atomwaffe, die du bauen könntest. Weil die Waffe, die du bekommen hast, und wenn du Bibel liest, dann hast du die in dir. Und dann kommt die hoch. Und zwar zu der Zeit, wo du sie brauchst. Die zerschneidet, die geht direkt ins Herz. Die verändert eine Seele und die verändert einen Menschen. Das könntest du mit einer realen Waffe nicht tun. So, unser Kampf ist nicht körperlich, unser Kampf ist geistlich. So, und Gott sagt, wenn du fahnenpflichtig bist und keinen Bock hast zum Kämpfen, dann hast du dich für die falsche Seite entschieden. Weil dann solltest du lieber von ihm wieder weggehen und sagen, ich fühle mich eigentlich sauwohl in der Welt, so, ich bleib hier. So, weil dann kannst du dein Pyjama anziehen und in deinen Hausschuhen durchs Leben latschen. So, und kannst tun und lassen, was du willst, ohne Verpflichtung und Verantwortung. So, und dein Leben wird vielleicht sogar, wenn du Glück hast, wirklich in Erfüllung gehen und ein Traum sein. So. Aber wenn du Jesus nachfolgst, so, hey, dann zieh deine Rüstung an und trainiere. Weil du kannst selbst die modernsten Waffen haben und den besten Schild, aber wenn du nicht übst und wenn du nicht trainierst und wenn du nicht Zeit in das Training investierst, so, dann stehst du da mit deiner Waffe und kannst nicht kämpfen. So, ist logisch. So, hast du schon mal so ein Schwert hochgehoben, wie damals die im Mittelalter hatten? Das Ding ist so gewaltig schwer, wenn du einfach nur denkst, jetzt habe ich das coolste Schwert auf der Welt, so, und da steht dein Feind vor dir, so, und du kriegst es überhaupt nicht hoch. Du bist unfähig zu kämpfen. Dein Arm muss trainiert werden. Du musst lernen, wie man damit schlägt, so dass du auch was kaputt machst, nicht nur eindellst. So, weißt du, das ist super wichtig, dass man einfach weiß, wie man umzugehen hat. So, man muss die Waffen, die man hat, und auch die Rüstung, die man hat, lernen einzusetzen. So, und deswegen ist, verschwende dein Leben nicht für nichts. Und wenn du dir das anguckst hier, was Gott hier sagt, unsere Waffenrüstung, Gerechtigkeit, Heil, also Errettung, das Wort, der Geist, so, und die Wahrheit, die Verkündigung des Friedens und der Glauben, weißt du, das alles bezieht sich auf Jesus. Unsere Waffenrüstung und unsere Waffe, die wir haben, ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg und ich bin das ewige Leben. Wer zu mir kommt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird ewiges Leben haben. So, zieh Jesus an und du wirst ein Licht sein in der Welt. Nicht nur ein Glühwürmchen. So, dann lesen wir noch den Rest. Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das ist das letzte Bild. Betet im Geist. Und beten bedeutet nichts anderes als
zu öffnen.
Mit Gott quatschen. Beten heißt nichts anderes als Gemeinschaft haben mit Gott. Und wenn man Gemeinschaft hat, dann quatscht man auch. So, dann hört der eine zu und dann hört der andere zu. So, es ist ein Geben und Nehmen, eine Beziehung. So, und wir sollen unser Leben mit Gott haben und nicht ohne. Und damit meint Gott nicht so, dass wir vorm Schlafen gehen mal unser ein Gebet reinziehen, ne? Ich mach das gar nicht, so vorm Schlafen gehen beten. So, ich finde es toll, wenn man das macht, soll man ruhig machen, ne? So, ist nie falsch zu beten, so, aber ich habe jetzt nicht dieses feste Ritual, dass ich vorm Schlafen gehen bete. Ich bete immer dann, wenn ich es brauche. So, ich bete zu jeder Zeit. So, wenn ich mit jemandem rausgehe, wenn ich hier im Stress bin, wenn ich im Fleisch bin, so, wenn meine Frau mich nervt, so, oder meine Kinder mir zu viel werden, weil sie einfach gerade bösartig sind und nervig, so dann gehen meine Gedanken, noch nicht mal mein Mund, aber meine Gedanken und mein Herz damit, so, sind sofort bei Gott und sagen, hilf mir, ich kann jetzt gerade hier nicht, so, hilf mir, ich raste gleich aus, so, gib mir bitte Liebe, gib mir Gnade, oh, ich danke dir, das war super, so, weißt du, so, hab eine Beziehung mit Gott und eine Beziehung hast du nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten, ich treffe mich mit meiner Frau zwischen 8 und 5 nach 8, so einmal am Tag und das regelmäßig, das ist keine gute Beziehung. Eine Beziehung heißt, so ein, hab Zeit und genieß es, mit Gott zusammen zu sein. Und glaube, dass er auch redet, dann wird er das tun. Also, selbst wenn du den größten Glauben hast und die ganze Bibel auswendig in deinem Kopf hast, selbst wenn du das starke Vertrauen in Gott hast und die Hoffnung, so dass du bist für mich gestorben, ich bin Sünder, aber du wäschst mich rein und ich komme in den Himmel. Selbst wenn du das alles benutzt und hast, ne, so diese Waffenrüstung, selbst wenn du bereit bist, zu jeder Zeit das Evangelium zu erzählen oder ein Zeugnis zu sein, aber wenn du keine Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn dein Leben nicht davon dominiert wird, dann ist es nichtig. Dann geh lieber von Gott weg und lebe in der Welt ohne ihn. Weil Gott mag dieses Warme nicht. Gott will entweder, dass du brennst für ihn und das eine leidenschaftliche, heiße Beziehung ist, oder dass dein Herz sich klar entschieden hat gegen ihn. Aber das, was ihn am meisten wehtut, ist nicht der Mensch, der sagt, Gott, ich habe von dir gehört, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Sondern ist der Mensch, der sagt, oh, ich liebe dich und du bist wunderbar und du bist groß und allmächtig und ich danke dir für all das, was du mir gibst. Aber dass ein Herz eigentlich sagt, ja, lass mir Ruhe. Gott möchte es ehrlich haben, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Von daher, wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann sei ehrlich. So wie du bist, so wie du denkst, so wie du fühlst. Und wenn dein Herz gerade sagt, ich finde es schon okay mit dir, irgendwie, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie was von dir empfange oder oder ob mir das jetzt irgendwas bringt, dann sag ihm das. Und sei ehrlich und sage, weißt du, wenn du mehr für mich hast, dann zeig mir das bitte. Weil ich möchte dich dann wirklich auch erleben, im vollen Maße. Und wenn nicht, dann geh weg von mir und ich geh weg von dir. Folge Gott nach. Mit flehendem Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also denkt auch an die anderen. Auch für mich, sagt Paulus. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin, also der ist gerade im Knast, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht. Und dass er eure Herzen tröste. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieb haben. Mit unvergänglicher Liebe. Amen. Also das Leben ist kein Spiel. Von daher, wenn es dich wirklich interessiert, was abgeht, wenn du wirklich sehen möchtest, wie sieht denn Realität wirklich aus, die Realität, die Gott sieht, wie kann ich überhaupt Dinge benutzen, die Gott mir gegeben hat, die ich nicht verstehe, wie kann ich tiefer gehen, wie kann ich Gottes Stimme hören, dass ich mir nicht nur mich fragen muss, ja, habe ich mir das eingebildet, ob das von Gott ist, oder ist es von der Welt, oder von Satan, oder von mir, weißt du, wenn du Klarheit haben willst, Kraft haben willst, Frieden haben willst, Stärke und Macht haben willst, und wenn du ein Ziel haben willst und Hoffnung, einen festen Glauben, ein guter Kämpfer sein willst, dann richtet sich alles nur auf Jesus. Dann ist das Einzige, was du zu tun hast, dich nicht um das ganze Zeug hier zu kümmern in deinen Gedanken. Ist wichtig zu wissen, aber das, was du zu tun hast, ist dann eigentlich nur eine einzigste, winzig kleine Sache. Und das ist, richte dein Herz auf Jesus und lerne ihn kennen. Punkt. Red zu ihm und höre zu. Und hab eine Beziehung und er wird dich alles lernen. Viel mehr als Worte, das sie könnten. Von daher, ja, lass uns beten. Vater, ich freue mich auf mein wirkliches Zuhause. Bevor ich dich kennenlernte, war ich schon nie zu Hause hier auf der Welt und war immer auf der Suche irgendwie. Ich danke, dass ich dich kennenlernen durfte, weil ich weiß jetzt auch, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Und ich freue mich, nach Hause zu kommen. Ich freue mich so sehr und ich sehe mich so sehr danach. Ich freue mich so sehr auf diesen Frieden endlich. Ja. Wo das Leben kein Kampf mehr ist. So, wo ich mich nicht mehr mühen muss und gequält werde von Sorgen und Ängsten, von Sünde und von Krankheit und Leid. Ja. So, ich freue mich so sehr auf mein Zuhause. So, wenn die Schlacht aufhört und wenn der Frieden beginnt und für immer bleibt. Ich freue mich so sehr auf dich. Dich zu sehen mit meinen Augen, zu hören mit meinen Ohren, dich anzufassen mit meinen Händen. So, ich freue mich so sehr, wenn du mich berührst und mir die letzte Träne abwischt. So, wenn Freude bleibt. Und ich bitte dich, dass du uns hältst und festmachst und dass du uns beschützt, Herr, dass du uns erwachsen machst und stärkst und uns den Glauben gibst, den wir brauchen, um zu bestehen. Ja, ich bitte dich einfach, dass du kommst und wir dich sehen und hören. Das ist alles, was wir brauchen. So, du, Jesus, du bist alles. Ich danke dir so sehr, Herr. Ja. Für deine Liebe und deine Umarmung. Also ich, ja, danke dir für deinen Schutz, für deine Gnade. Zieh uns an, Herr, mit dir.